Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Thomas Jaising.
Gott lässt uns nicht so, wie wir sind. Er nimmt uns zwar an, so wie wir sind, aber er lässt uns nicht so, wie wir sind. Wir werden verändert, erneuert. Wir haben es in dem Wort aus dem 2. Korintherbrief schon gehört. In Christus sind alle eine neue Schöpfung. Wenn wir jetzt einen Abschnitt aus dem Petrusbrief anschauen, dann deswegen, weil Petrus hier ein wenig aufleuchten lässt, erklärt, was sich da eigentlich verändert und wie sich das verändert. Denn man könnte denken, naja, das fällt einfach so vom Himmel herunter, aber es ist so, dass Gott es wirkt mit seinem Wort, durch sein Evangelium, durch diese wunderbare Botschaft. Und darum lese ich den Abschnitt aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, von Vers 10 an bis Vers 21. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. Darum umgürtet die Lenden eures Gemütes, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten, und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Betrachten wir die Sache einmal ein bisschen genauer, von der Petrus hier redet. Und er macht deutlich, dass wir zuerst einmal etwas lernen von dem langen Warten der Propheten und der Engel. Das müssen wir uns ein wenig näher anschauen. Denn Petrus bezieht sich ja hier auf die Situation, dass Gott von Anfang an seinen Propheten, ja überhaupt den Menschen durch die Propheten, immer wieder gesagt hat, einmal wird der Retter kommen. Petrus geht sogar noch weiter. Wenn wir Vers 20 uns anschauen, Jesus Christus war zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, auch wenn er erst jetzt am Ende der Zeit offenbart wurde. Was bedeutet das? Nun, das bedeutet zum ersten Mal, dass es ganz klar ist, diese ganze Welt dreht sich um was? Um Jesus. Und zwar nicht nur irgendwie um Jesus, sondern es geht ganz zentral um das Sterben von Jesus. Um die Rettung, die er am Kreuz bewirkt hat. Das müssen wir uns nochmal, soll ich sagen, auf der Zunge zergehen lassen. Das müssen wir nochmal wirklich verstehen. Wenn wir uns so tagtäglich mit dem Leben beschäftigen, dann fragen wir uns ja, was ist eigentlich das Wichtigste? Okay, man will irgendwie rumkommen, irgendwie einigermaßen. Dann denkt man, oh, vielleicht ist Russland und Amerika wichtig und wie die sich entscheiden. Vielleicht geht es eigentlich darum. Um was geht's? Um die Weltmächte, um die Herrscher, um irgendwelche Kriege? Nein. Oder geht es vielleicht um mich? Natürlich, ich bin immer der Mittelpunkt meiner Welt. Ist ja klar, geht ja gar nicht anders. Aber Petrus sagt hier, pass mal auf, wenn ihr nüchtern, wenn ihr vernünftig sein wollt, dann erkennt doch, der Mittelpunkt von allem ist Jesus und das Evangelium. Noch bevor Gott die Welt geschaffen hat, da hat er sie geschaffen in einer Art und Weise, dass sein Sohn Jesus Christus einmal Mensch werden konnte und uns retten. Versteht ihr das, ja? Also als Gott überlegte, wie machen wir das mit den Bäumen und so weiter, aber natürlich ganz besonders, als er überlegte, wie machen wir das mit den Menschen, da hat er gesagt, ich muss den Menschen so schaffen, dass einmal mein Sohn in der ganzen Fülle der Gottheit leibhaftig auf der Erde leben kann. Dass einmal der Sohn Jesus Christus als wahrer Mensch und wahrer Gott auf der Erde leben kann. Das ist der wesentliche Grund dafür, dass der Mensch geschaffen wurde, im Psalm 8 heißt es, nur wenig niedriger als Gott. Er wurde mit Ehre gekrönt, mit Herrlichkeit, ja, sodass der Mensch sich sogar aufschwingen kann zu denken, ich bin Gott. Es gibt auch ein paar Leute, die das behaupten von sich, dass sie Gott sind, aber viele sagen das nicht so klar, aber sie benehmen sich so. Sie bestimmen. Und was sie sagen, das muss gemacht werden. Und wenn sie auftreten, dann ist das, keine Ahnung, das Wichtigste in der Welt. Jeder muss darauf achten, jedes noch so unbedeutende Wort, was sie in irgendeinem Tweet absetzen, soll von der ganzen Welt gelesen werden und genau beachtet und ich weiß nicht was. So ist der Mensch. Aber warum ist er so? Na, weil Gott ihm die Möglichkeit gegeben hat. Warum hat Gott ihm die Möglichkeit gegeben? Weil er den Menschen durch seinen Sohn Jesus Christus retten wollte. Das bedeutet aber auch, dass Tod und Auferstehung von Jesus Christus der Mittelpunkt der ganzen Weltgeschichte ist. Petrus geht hier ja sogar so weit, dass er sagt, das ist sozusagen das Ende der Zeit. Also er meint nicht, dass alle Zeit da zu Ende ist, sondern das ist die Erfüllung. Das ist das Ziel. Also Ende meint hier das Ziel der Zeit. Darauf lief alles zu und läuft alles zu. Das zu sehen, meint Petrus hier, das macht uns nüchtern. Also Vers 13. Umgürtet die Lenden eures Gemütes und seid nüchtern. Das ist eine komische Bildwort, ne? Also das heißt, es geht bei diesem Umgürtetsein um die Kleidung, die die Menschen damals normalerweise trugen. Und das waren halt so Umhänge, man könnte sagen so Wickeltücher. Und zwar Männer und Frauen haben die getragen, nur die Stoffe waren ein bisschen anders. Und dann hatte man sich halt in so ein Tuch eingewickelt. Hosen gab es noch nicht, die wurden erst später erfunden, aber oder vielleicht gab es sie auch schon, aber normalerweise trug die niemand. Nur ist so eine Kleidung beim Arbeiten, beim Laufen und sonst wie teilweise recht unbequem. Deswegen hatte man noch einen Gürtel und dann wurde eben zum Arbeiten auf dem Feld oder sonst wie die Kleidung hochgeschlagen und dann eben so auf halber Länge mit einem Gürtel festgemacht. Und das war ein Zeichen dafür, so jetzt bin ich bereit. Bereit zum Arbeiten, zum Laufen und so weiter. Und so wird dieses Bild benutzt, hier bei Petrus, aber auch im Lukas-Evangelium, wenn Jesus sagt, seid umgürtet und lasst eure Lichter brennen. Dann meint er nicht, dass ihr zu Hause immer eine Lampe anhaben sollt, sondern auch da ist diese Bereitschaft gemeint. Was passiert jetzt also, wenn wir das Evangelium anschauen? Dann verstehen wir erstens, wir können ganz nüchtern sein. Ein Großteil der ganzen Aufregung jeden Tag, das ist eigentlich Begleitmusik, allerhöchstens. Das Wichtigste passiert wo? Und ist passiert wo? In Jesus Christus. Er ist gekommen. Er hat uns Gott den Vater vorgestellt. Er ist für uns gestorben und auferstanden. Das ist die Mitte der Geschichte. Das ist das Ziel der Geschichte. Das ist der Anfang aller Geschichte. Darum geht es. Okay, also man könnte jetzt sagen, so ein Gottesdienst, wo wir uns daran erinnern, das ist sozusagen damit auch die wichtigste Veranstaltung. Also viel wichtiger, als wenn irgendwelche Größen dieser Welt Pressekonferenzen geben und irgendwas mitteilen oder sonst wie. Das Wichtigste ist, dass wir das Wichtigste erkennen und dass wir von dann her auch das Geschehen dieser Welt einordnen an dem Wichtigsten. Dass wir dann unser eigenes Leben ordnen an dem Wichtigsten. Christus ist gekommen für dich, um deine Schuld zu vergeben, um dich zu einem Menschen Gottes, zu dem Geliebten Gottes, zu dem Kind Gottes zu machen. Das heißt also, wenn wir so nüchtern werden, dann werden wir uns weder besonders schnell von allem möglichen Angst einjagen lassen. Das müssen wir nicht. Aber wir werden uns auch nicht so leicht für die falschen Dinge begeistern. Wir werden alles an diesem Wichtigsten der Mitte messen, die Rettung. Und jetzt nochmal zurück zur Ausrichtung der Propheten und sogar der Engel im Himmel. Was haben die getan? Die hatten die Botschaft von Gott gehört. Dieser Retter wird kommen. Aber sie wussten nicht genau wie und wann. Aber nachdem sie das gehört hatten, haben sie darauf gewartet. Sie waren darauf ausgerichtet. Sie haben auch geduldig gewartet, dass Gott das erfüllt, was er versprochen hat. Dass er das erfüllt, worauf er diese ganze Welt angelegt hat. Dass Gott zu seinem Ziel kommt. So, also davon müssten jetzt eigentlich Christen bestimmt sein, oder? Dass sie nämlich sagen, so dieses Evangelium, das führt dazu, dass ich jetzt, ja, mein Leben besteht wesentlich darin, ich schaue aus danach, wie erfüllt Gott alle seine Zusagen, seine Versprechen. Er erfüllt sie so, dass er mir heute zusagt, auch in der Feier des Abendmahls, dir sind deine Sünden vergeben. Aber er erfüllt sie auch so, dass dieses Versprechen der Sündenvergebung einmal in Ewigkeit vor der ganzen himmlischen Welt deutlich wird. Da werden alle sehen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Meine Schuld ist vergeben in Christus. Der ewige Sohn Gottes ist für mich gekommen. Herrlich, oder? Okay, darauf warten wir. Darauf sind wir ausgerichtet. Das ist gesunde Nüchternheit, aber auch Hoffnung, durch die das Evangelium uns ganz verändert. Schauen wir uns den nächsten größeren Punkt an. Der Apostel macht hier deutlich, dass das Evangelium noch eine Sache bewirkt, nämlich, dass wir heilig in Heiligung und zur Ehre Gottes leben. Das ist von Vers 15 an, wird das besonders deutlich, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Wie geschrieben steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. So, was ist die Haltung? Und wir müssen darauf achten, dass wir diese wenigen Verse nicht falsch verstehen. Wir könnten jetzt denken, ja, Jesus hat uns gerettet und jetzt leben wir fortan in Furcht und Zittern vor der Strafe Gottes und versuchen irgendwie ein gutes Leben zu leben. Aber das steht da nicht. Und wenn wir das so daraus lesen, ist das falsch. Es ist was anderes. Es ist vielmehr so, dass wir durch Jesus Christus in eine andere Verbindung gekommen sind. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Wir gehören jetzt in die Familie Gottes. Vielleicht stellt ihr euch das ruhig in so einem Bild vor. Ja? Nehmt an, ein Kind ist in einer kaputten Familie, würden wir vielleicht heute sagen, aufgewachsen, in der die Eltern es verprügeln, vernachlässigen. Es geht zur Schule, wann es will und wann es vielleicht auch nicht will. Und es hat gelernt, wenn du zu deinem Recht kommen willst, pack die Fäuste aus und hau drauf. Nun, wenn dieses Kind in eine andere Familie kommt, in einer anderen Familie lebt, in einer in der andere Regeln gelten. Also nicht die Fäuste, sondern die Liebe, die gegenseitige Rücksichtnahme. Was wird dann passieren? Es kann eigentlich, wenn es eine Familie sein soll, nichts anderes passieren, als dass sich das Kind in seiner neuen Familie, in die es, soll ich sagen, vielleicht hinein adoptiert wurde oder als Pflegekind oder wie auch immer da ist, dass es sich an die neuen Gegebenheiten anpasst. Und dass es dort lernt, okay, hier kriegt nicht der was zu essen, der vorher den anderen blaue Augen geschlagen hat. Hier hat man nicht recht, wenn man am lautesten schreit oder mit den Füßen auf die Erde stampft oder sonst irgendwie was, sondern hier gelten andere Ordnungen. So, davon redet Petrus hier. Er sagt nämlich, ach ja, durch Jesus Christus ist Gott euer Vater geworden. Ihr gehört jetzt zur Familie Gottes. Und in dieser Familie, da gibt es von Gott ausstrahlend, weil er heilig ist, da gibt es von seinem Wesen ausstrahlend bestimmte, soll ich sagen, auch Regeln, Ordnungen, Prinzipien des Lebens, die das bestimmen. Und genau diese Prinzipien, die fangen jetzt auch an, euch zu bestimmen. Ihr gehört doch zu dieser Familie, oder? Oder wollt ihr vor Gott, der die Wahrheit ist, euch mit Lügen durchmogeln? Da würde man sagen, nein, oder? Wenn wir heute das Abendmahl feiern, dann macht Jesus deutlich, bei diesem Abendmahl, Feier, da werde ich wahrhaftig. Ich gebe nämlich, wenn ich das esse da, das Brot und trinke, da gebe ich zu, ich habe Jesus durch meine Schuld ans Kreuz gebracht. Ich behaupte nicht mehr, ach, ich bin eigentlich ein guter Mensch und ich brauche das alles nicht, sondern ich stehe zu der Wahrheit, die Gott ist. Und Gottes Urteil über mich, dem stimme ich zu. Ist das was Schlimmes? Manche denken das. Ach ja, in dem Buch, was ich gerade lese, wie gesagt, eigentlich müsste ich Schmerzensgeld dafür bekommen, aber es ist egal. Da wird so gedacht, ja? Sagst du einem Menschen, dass er Sünder ist, ist das was furchtbar Schlimmes, oder? Aber das ist doch bei Gott gar nicht schlimm, oder? Natürlich raubt es uns unseren Stolz, aber es ist eigentlich nur der falsche Stolz. Aber es schenkt uns doch zugleich viel mehr, oder? Denn Gott schenkt uns doch seine Vergebung, seine Liebe, die Annahme bei ihm. Er zeigt uns auch ein besseres Leben. Wir müssen nicht mehr in dem Alten gefangen bleiben. Das ist doch viel besser, oder? Schlimm, ne? Wenn Gott uns verbietet, uns Sorgen zu machen. Er sagt, okay, wenn ihr zu mir gehört, macht euch keine Sorgen. Furchtbar, ne? Gott will wieder über uns bestimmen. Jetzt dürfen wir uns nicht mal mehr Sorgen machen. Schrecklich. Nun, ist das wirklich so was Schlimmes? Oder wäre es nicht so schön, wenn man sorgenfrei leben könnte? Weil man weiß, ich habe diesen Gott zum Vater. Und heilig zu sein heißt, sich keine Sorgen zu machen, sondern auf diesen Gott zu vertrauen. Wäre doch schön, oder? Wir denken oft so, ja, dass wir kriegen da nicht mehr unsere Wünsche, ja? Die werden uns nicht mehr erfüllt. Gott verbietet uns alles. Aber wenn doch unsere Wünsche, so ist das hier davon die Rede, ja, wenn die doch dann zu Begierden werden, die uns bestimmen, die uns gefangen nehmen. Da macht die Bibel einen Unterschied. Natürlich hat uns Gott geschaffen als Menschen, die Wünsche haben, Bedürfnisse. Das ist ganz normal. Er will diese Bedürfnisse auch stillen. Aber wenn sie zu Begierden werden, ich nehme mal ein Beispiel, ja, wir haben ein Bedürfnis danach, gesehen zu werden, beachtet, Anerkennung zu bekommen. Da haben wir ein Bedürfnis. Gott hat das offensichtlich so gewollt, sage ich. Das ist nichts Schlechtes. Das brauchen wir. Aber nun stellt euch vor, dieses Bedürfnis, dieser Wunsch wird zu einer Begierde. Die Begierde bedeutet dann, du musst mich loben. Du musst mich anerkennen. Du darfst mich auch nicht kritisieren. Na, Anni, ich gucke dich an, weil du mich immer kritisierst. Nein, keine Sorge. Nein. Du darfst mich nicht kritisieren. Du darfst nicht, weil das wäre ja schrecklich, oder? Ja, dann werde ich von Begierden bestimmt. Dann werde ich vielleicht alles tun, um vor allem hübsch zu sein, damit alle sagen, ach, wie toll bist du. Da werde ich mein ganzes Leben darauf ausrichten, Anerkennung irgendwo zu finden. Aber die Anerkennung bei Gott, die schätze ich gering. Beim Evangelium ist es genau umgekehrt. Ja? Ich erhalte durch Christus die Anerkennung bei Gott. Ich bin gewürdigt, geliebt von dem Herrn aller Herren, dem König aller Könige, vor dem größten Forum, geliebt und angenommen. Gibt es was Größeres? Gibt es was Schöneres? Will man eigentlich noch mehr? Und sollen wir uns stattdessen mit dem Beifall von irgendwelchen Menschen zufrieden geben und sagen, ja, den brauchen wir? Vielleicht habt ihr mal die eine oder andere Biografie von solchen Stars gelesen, die dann Konzerte machen vor 10.000, 15.000, 20.000. Und dann jubeln die Leute und die machen früher Kerzen an und dann irgendwann nur noch ihre Handys, Lichter und ich weiß nicht was. Ganz toll. Und dann ist das Konzert zu Ende. Und diese Stars gehen hinter die Bühne. Und wisst ihr, was dann passiert? Die brechen zusammen. Die allermeisten sind fix und fertig. Dieser Jubel, der nützt ihnen gar nichts. Im Grunde genommen, ganz tief in ihnen drin, wissen sie, sie sind nicht wirklich geliebt. Sie wissen, dass das nichts wert ist. Ihr wisst schon, wie viele von diesen Künstlern, ja, das ist ein ganz großes Problem, dann abhängig werden von Drogen und Alkohol. Wie viele von denen sich das Leben nehmen. Weil diese Welt, ja, in der man von der menschlichen Anerkennung lebt, bitte versteht mich nicht falsch, Beifall ist auch was Schönes und so weiter, ja, nicht falsch verstehen, aber wo man dann das zu einer Begierde wird und man davon lebt, das ist eine tödliche Welt. Die Anerkennung Gottes zu haben, das ist was ganz Großes, ganz herrlich. Und merkt ihr, das verändert jetzt deine ganze Haltung. Du willst nicht mehr und musst nicht mehr everybody's darling sein. Die Meinungen aller Menschen sich davon bestimmen zu lassen, sondern wir schauen auf die Meinungen Gottes und sagen, der weiß schon, was gut ist. Auch was für mich gut ist. Das will ich. Ja? Gott sagt, ich bin heilig. Ihr sollt auch heilig sein. Und wir stimmen von Herzen zu und sagen, ja, das ist das Beste für uns. Was anderes will ich gar nicht. Lasst uns in einem letzten Schritt noch darauf schauen, bevor wir das Abendmahl miteinander feiern, wie uns das Kraft gibt. Denn es ist das Sterben und die Auferstehung von Jesus Christus, die uns tatsächlich Kraft schenkt. Davon redet der Apostel hier von Vers 18 an, so wie ich das jetzt hier für mich eingeteilt habe. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Das ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt grundgelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, auf dass ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Warum gibt uns das Kraft? Nun, zum einen wird uns hier gesagt, wir sind erlöst oder auch erkauft mit dem Blut, mit dem Leben von Jesus Christus. Also das ist auch das, was wir heute im Abendmahl feiern. Ja? Dass wir sagen, es gibt mir Kraft, dass ich jetzt weiß, ich gehöre nicht mehr mir selber, sondern ich gehöre jetzt Gott. Das ist schlimm, oder? Paulus sagt, ich bin ein Sklave Gottes. Furchtbar, oder? Oh, ich würde lieber mir selber gehören, über mich selber bestimmen können, oder? Normalerweise zeige ich euch hier immer das Bild von dem Auto, das mein Vater irgendwann mal in den Wald gestellt hat. Nein, das Originalbild habe ich nicht, aber ich habe es mir erzählen lassen. Irgendwann, damals konnte man sowas noch, da fuhr man seinen alten Käfer, VW Käfer, nicht zum Schrottplatz, sondern mein Vater hat den, als er nicht mehr fuhr, im Wald abgestellt und da ist er dann irgendwie verrostet. Vielleicht würde man ihn dann auch finden, vielleicht wäre er sogar noch wertvoll, wer weiß, wenn er nicht zu arg verrostet ist. Aber da stand also dann dieser hübsche VW-Käfer und war frei. Ne? Der Eigentümer hat gesagt, komm, ich bin nicht mehr dein Herr, ich trete jetzt nicht mehr auf die Bremse und die Kupplung und ich keine Ahnung, ich drehe nicht mehr gewaltsam am Lenkrad, du kannst jetzt alles ganz frei machen hier im Wald, wie du willst. Du bist ein freies Auto. Hast endlich keinen Eigentümer mehr. Tolle Sache, oder? Nur es ist vollkommen klar, das Auto verkommt, verrostet, das ist, irgendwann ist nichts mehr davon über. Denn, das macht die Bibel deutlich, bist du von Gott erkauft und sogar mit dem Teuersten, was Gott hat, seinen eigenen Sohn, dann macht dich das wertvoll. Du bist also Eigentum Gottes, aber nicht etwa irgendwo unter ferner Liefen, sondern du bist in seinem Schatzkästchen, ja, unter den Juwelen. Das ist das Wertvollste, denn Gott hat das Wertvollste gegeben für dich, seinen Sohn Jesus Christus, um dich zu retten. Ja, will man so Eigentum sein? Ich hoffe, dass ihr das sein wollt, weil das ist eigentlich das Beste für uns. Gottes Eigentum zu sein, bedeutet ja gar nicht, dass ich ständig kämpfen muss gegen Gott, sondern dass ich in seiner Pflege bin. Und diese Pflege, die macht mir so viel Mut. Ich weiß, ich werde nicht verkommen. Er wird mich ans Ziel bringen. Ich komme bis zu ihm. Das gibt unheimlich Kraft, auch für ein Leben in Schwachheit. Ja, also das ist nicht die Kraft, wo ich dann Bäume ausreiße, sondern die Kraft, wo ich auch, wenn ich keine Bäume mehr ausreißen kann und wenn ich schwach bin, weiß, er wird mich bis ans Ziel bringen. Ich bin sein Eigentum. Ist das nicht herrlich? Er hat sogar seinen Sohn Jesus Christus. Den hat er doch auch nicht im Tod gelassen. Wie heißt es hier? Er ist auferweckt worden. Ich werde auch nicht im Tod bleiben. Das hat doch Gott bestimmt, als er mich mit dem Blut Jesu Christi gekauft hat, mich zu seinem Eigentum gemacht hat. Da hat er zugleich festgelegt, du bist mir so viel wert wie mein Sohn. Und wie ich den nicht im Tod gelassen habe, werde ich dich natürlich auch nicht im Tod lassen. Der Tod wird nicht siegen. Gibt uns das Kraft? Natürlich, wenn uns die Angst vor dem Tod genommen wird. Wir vielmehr sehen, wir kommen auf ewig zu Gott. Wir dürfen bei ihm ein ewiges Leben führen. Und jetzt nochmal zum Anfang zurück. Das hat sich Gott von Anbeginn der Welt so ausgedacht. Und das hat er durch alle Zeiten hindurch so geführt. Bis heute hier am 23. März 2025. Und das wird er auch noch, ihr kennt das Enddatum schon, bis zum Ziel dieser Welt so führen. Und wir dürfen dabei sein, mitten darin. Und darum feiern wir das auch heute. Und wir feiern die Mitte der Geschichte, die Mitte der Welt. Christus ist gekommen und hat uns erlöst. Wir feiern das und freuen uns daran. Lob sei ihm. Amen.